Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Wir kommen gar nicht mehr aus Fips heraus. Nach Konstantin Balek, Annette Moritz, Matthias Wirth und zuletzt in Berlin mit Meininger COO Thomas Hagemann folgt der fünfte Podcast hintereinander im mobilen Wohlfühlstudio. Wir mussten auch gar nicht weit fahren, denn die Gäste kommen ab und zu auch zu uns nach Buxtehude. So schauen wir hier auf den herbstlichen Garten und hoffen auf ein paar Meisen an den nahehängenden Sonnenblumenkernen. Mit uns tut das mal wieder einer, der die Namensdeutung Beschützer hat. Dies haben wir soweit gemein, was sich daraus erklärt, dass Alexander die lange Form vom russischen Sascha ist. Alexander hat aber noch den bedeutenden Zusatz, der die fremden Männer abwehrt. Dies bezieht sich offensichtlich auf die Alexanders, die in früheren Jahrhunderten gerne Krieg gespielt haben. Nein, ein solcher ist mein Alexander auf sicher nicht. Tauchen wir also in die reale Welt von einem ein, der als Hotelier in die Welt gezogen ist, um diese heute mit interessanten Sachen zu versorgen. Herzlich willkommen an Alexander Hanekum, dem Business Development Manager bei der Wanzel GmbH.
Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Vorstellung.
Hast du es gewusst, dass du ein Beschützer bist und ein Männerabwehrender?
Ja, das habe ich tatsächlich gewusst, aber nicht so tiefgründig mich jemals mit meiner oder auch deiner oder unserer Namensdeutung beschäftigt.
Aber Beschützer, das lässt man sich gerne gefallen. Ne?
Ich glaube, mit diesem Kompliment kann man gut leben. Mein Sohn heißt Theodor und das heißt Sohn Gottes. Also ja. Von daher haben wir uns damit schon mal beschäftigt, so ein bisschen. Aber naja, es kommt auch die Persönlichkeit drauf an, der jeweiligen Person, die dahinter steht.
Genau. Ja, Theodor hatten wir auch im letzten Podcast, witzigerweise. Der Thomas Hagemann heißt auch Theodor und der wollte das gar nicht so sehr thematisiert haben, was ich natürlich trotzdem gemacht habe. Logisch. Ja, und ich hatte eben von den Meisen gesprochen. Wenn wir jetzt hier links rausgucken in unseren Garten, herbstlichen Garten, dann siehst du hinten diese Futtersäule und da haben wir, ja, Spatzen und Meisen. Und wenn wir hier 2 Meter vor uns gucken.
Das ist richtig Betrieb hier.
Ja, das ist richtig. Was ist los? Wir haben ganz viele Freunde. Und hier vorne mal gucken. Die sehen uns hier nicht. An den Sonnenblumenkernen. Schauen wir mal. Wobei die meisten sind jetzt tatsächlich ausgeflogen. Also die Grünlinge, sind viele die Grünlinge dran, die sind schon weg. Mhm. Und jetzt sind eigentlich im Moment nur noch die Meisen da. Eichhörnchen hatten wir auch dran. Also das ist ganz spannend hier. Aber zumindest ist da hinten, ne, wenn du deine Augen mal entspannen möchtest.
Du meinst Eichhörnchen, die bei euch im Fohlenhaus sitzen, oder?
Ja, die sind hier an die Sonnenblumenkerne rangegangen. Voll süß. Und hinten haben sie auch die Reste aufgelesen. Also das macht immer viel Spaß und du darfst daran jetzt teilnehmen.
Schön. Ein toller Ausblick in jedem Fall und vor allem so in der Natur zu sein. Ne? Das ja. Tut einfach auch gut für die Seele.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast jetzt hier ist, der 4. oder 5. Und ja, das ist auch ganz schön. Ich muss nicht so weit fahren.
Stark, stark.
Ja. Gut, warum sitzen wir denn zusammen? Denn mir sind ja immer alle Blickwinkel aus der Hotellerie, Gastronomie wichtig und da kannst du uns sogar einige bieten. Wenn man sich deine Interessen und Hobbys aus deinem Lebenslauf anschaut, den du dankenswerterweise geschickt hast, der echt klasse war, ja, dann haben wir da Skifahren, Reitsport, Joggen, andere Länder, andere Kulturen und außergewöhnliche Hotels, was ja doch schon ganz gut beschreibt, worauf wir auch eingehen werden. Was ist dir am liebsten so von den Sportarten?
Ich sag mal, wo man am besten den Kopf frei bekommt. Und so habe ich damals den Weg auch zum Reitsport, zu dem Thema Pferd gefunden. Mhm. Bin da mehr reingestolpert, als ich das eigentlich forcierte oder beabsichtigte. Und habe diese Tiere irgendwo einfach sehr lieb gewonnen, ne? Dass sie für mich einen Ruhepol darstellen. Also sie strahlen eine Ruhe aus, die kommen nur, wenn sie Lust haben. Nicht, wenn man als Mensch irgendetwas befiehlt oder etwas einfordert. Es ist auch komplett kontrovers zu unserem täglichen Business geschehen. Ne? Und es hat mir ja gezeigt, dass man sich dort erden kann. Mhm. Und so hat man dann langsam sich an den Umgang herangewagt, mit diesen Tieren zu arbeiten. Und seit, ich weiß gar nicht, 7, 8 Jahren oder ähnliches, bin ich passionierter Reiter und hole mir so meine gesunde Abwechslung und Energiebooster, die man nach dem Job benötigt und für den Job benötigt, aus dem Stall ab.
Also joggen auf dem Pferd sozusagen.
Joggen auf dem Pferd, ja. So sagen es nicht Reiter.
Danke.
Ja, man denkt immer, unterschätzt das immer, dass das ein langweiliger Sport ist. Man sitzt dann oben drauf und das Tier trägt einen schon. Aber ich habe mal gelesen, dass fast alle Muskelpartien im Körper beim Reitsport beansprucht werden und benötigt werden. Also, und von daher, ich kann mich da nicht beschweren. Für den Rücken tut es als großer Mensch in jedem Fall gut.
Ja, und du reitest aber kein Springreiten, sondern halt so durch die Gegend.
Richtig, ganz genau.
Schön,
ja. Ganz genau. Also rein freizeitmäßig, ne? Also auch keine Turniere oder ähnliches. Meine Tante, die haben gestützt. Lüneburger Heide,
ah, okay.
Dass man da nochmal ein bisschen familiären Bezug hat, die einem das auch ein bisschen, ich sag mal, noch näher gebracht haben oder damals bei diesem Weg unterstützt haben. Aber ja, es sind einfach tolle Wesen, muss ich sagen. Und ein Pferd hat wohl relativ viel auch von Führungsmentalität, was ich mir mal sagen lassen habe. Also wenn man es schafft, ein Pferd abzuholen und den Geist und seinen Willen zu gewinnen, ist man automatisch wohl auch eine gute Führungsposition oder Person im Job.
Mhm.
Das klammer ich jetzt mal ein, dieses Thema. Es geht um den Reitsport.
Ich habe gerade über die Feinfühligkeit der Pferde was gelesen, dass traumatisierte Soldaten da jetzt rangeführt
absolut, ja.
werden. Und ja. ja, dass die Pferde
als Therapeut eingesetzt
ja.
werden. Ne?
Genau.
Habe ich auch gesehen.
Ganz faszinierend. Und das spricht ja für das, was du jetzt eben gesagt hast.
Ja. Oh, absolut, ja, absolut.
Dann reiten wir jetzt mal durch deine Vita. Die hat angefangen im Interkontinental Hamburg. 2003 nahm sie ihren Anfang und im legendären Hotel, wo meine Podcast-Gäste Kai Heumann und Nikolaus Klintwort als Koch gearbeitet haben. Was zog dich denn damals in die Hotellerie?
Ich will nicht sagen strafversetzt, aber wie viele eigentlich, hatte ich ein Riesenproblem nach der Schule, nicht zu wissen, was man möchte. Und meine Eltern waren einfach großer Impulsgeber und sagten so, Alex, du musst jetzt was finden.
Ja.
Und jeder hatte schon mal vom Arbeitsamt dieses Riesen-Job-Lexikon vor sich liegen. Da wirfst du einen Blick rein, aber bis hinterher genauso schlau wie vorher. Und da musste ich bei uns in Bremen, meiner Heimatstadt, ein Praktikum in einem 4-Sterne-Hotel machen und wurde in diesen 2 Wochen in der Küche eingesetzt zum Putzen, im Housekeeping, zum Putzen, durfte ein bisschen am Gast arbeiten und war danach eigentlich mit diesem Thema durch. Mhm. Hab nur nichts Besseres gefunden, wollte aus Bremen raus und weg. Das hat jetzt gar keine familiären Gründe oder ähnliches, sondern ich wollte einfach in die Welt oder die weite Welt gehen. Und bin nach Hamburg gekommen und habe gesagt, okay, ich finde nichts Besseres. Ich versuche mal mit einer Ausbildung im Interconti. Und hatte dort Glück und wurde damals von der Frau Winkler als Personalleiterin mit dem Argument eingestellt, ich sei Segler und deswegen tauge ich für diese Ausbildung. Und das war so sympathisch, warum ich gesagt habe, alles klar, so machen wir das.
Mhm.
Und das war eigentlich so der einschlägige Punkt, der sich dann, der meine Laufbahn definiert hat. Und wo ich die letzten, was sind das, 12, 13 Jahre nun verbracht habe, viel Erfahrung gesammelt habe. Und ja, es war die richtige Entscheidung.
Hat sich das deiner Meinung nach geändert, dass die Leute, wenn sie da anfangen oder ein Praktikum machen oder eine Ausbildung in der Hotellerie, dass die dann auch alles durchlaufen? Oder ist das immer noch so, dass sie dann da irgendwo reingesteckt werden?
Ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass Auszubildende nach wie vor mit der gleichen Wertigkeit wie damals noch angeschaut werden, und oftmals und dort mitlaufen, wo es dem Unternehmen, dem Hotel passt, und nicht unbedingt, wo es sinnvoll wäre, sie einzusetzen, um ihnen ein möglichst breites Spektrum zu bieten, hinterher auch eine klare Entscheidungsvorlage, ist es der richtige Job für mich? Oder sollte ich mich dann mal woanders umschauen? Ich glaube, sie werden so ein bisschen stiefmütterlich noch angefasst, was ich sehr schade finde, weil es ein sehr schöner Beruf eigentlich ist, der dir auch hinterher enorm viel Potenzial der Weiterentwicklung in verschiedensten Bereichen,
wie man bei dir hier sieht.
Genau, richtig. Zu verhelfen kann.
Also ich teile das, aber ich finde schon, es hat sich viel getan und gerade in meiner Bubble, wo ich mich so bewege, Das ist also tatsächlich anders, ne? Da merkst du schon, dass da Zucht drin ist und dass die jetzt wirklich um die Auszubildenden buhlen und die auch vernünftig behandeln. Aber das ist halt meine Bubble und das ist jetzt nicht zwingend flächendeckend. Ich hatte es auch vor nicht allzu langer Zeit von einem Luxushotel aus München gehört, dass die genau so immer noch handeln, und dann war ich auch ein bisschen entsetzt, ne? Dass das also auch bei so einem großen Hotel immer noch so gemacht wird. Grundsätzlich ist, glaube ich, da einiges gut im Fluss, aber immer noch viel Nachholbedarf.
Ich glaube, das ist auch ein Prozess, was sich einfach entwickeln muss und was man nicht aufoktroyieren kann, sondern das muss auch gelebt werden ein Stück weit. Und hat man möglicherweise so die klassischen und konservativen Häuser im 5-Sterne-Superior-Bereich, Grand Hotels oder ähnlichen Formates, denken die sicherlich noch ein bisschen anders als ein Design-Hotel oder eine 3-4-Sterne-Brand, die besonders hip sind, wo am Front Office Polo-Shirts getragen werden und Turnschuhe. Ich glaube, da wächst auch schneller eine andere Mentalität, auch diese Generation anzusprechen, ne? Und natürlich auch Werbung für sich selbst zu machen und für die Branche.
Was machte denn das Interconti damals zur Legende? Weil das habe ich ja schon so viel von gehört. Ich habe übrigens um die Ecke, Mittelweg 177, 96 bis 98 Praktikum in der Werbeagentur gemacht. Also die Gegend sagt mir schon was. Und zum Hotel bin ich aber leider nicht gekommen. Aber was machte das so legendär?
Für mich selber war es die Faszination einer großen Marke. Mhm. Man kannte sie auch durch familiäres Reisen in der Kindheit, war Interconti einfach in vielen Ländern präsent. Man hatte den Namen vor Augen und es war damals für mich eine Marke vollumfänglichen Luxus. Das Hotel selber, gut, ist ein historischer Bau damals gewesen, wo heute das Fontenay steht, machte was her.
Schöner Start an einer Alster.
Absolut, Alster, ne? Absolut. Es war ein 5-Sterne-Hotel, sehr gehobener Service, und bin damals mit Ehrfurcht in solche Objekte hineingegangen. Mhm. Das hat sich auch alles gewandelt. Und was das Haus sicher ausmachte, war damals, zu meiner Generation, dass wir das Fußballhotel waren. Also wir haben fast alle großen Fußballclubs beherbergt, mhm, und somit hatten wir viel Prominenz. Wir hatten die amerikanische Botschaft um die Ecke, hatten viele Politiker im Haus. Wir hatten oben auf dem Dach des Hauses das Windows-Restaurant. Mhm. Das war eine der wenigen Gourmet-Restaurants. Und das war Interconti, war ein Name, mhm, damals in Hamburg. Sehr schade, dass das Haus heute nicht mehr gibt.
Ja gut, dafür ist Klaus-Michael Kühne da mit seinem Fontenay. Ist ja auch kein schlechter Bau und auch kein schlechtes Hotel.
Ja, wesentlich zeitgemäßer sicherlich,
ja,
auch. Ne?
Ja, Intercontinental, okay, also zu den guten Zeiten, Bundesliga-Zeiten meines Vereins, waren dann auch die Mannschaften zu Gast heute. Naja, sind sie woanders. Interessant war übrigens bei der Google-Suche nach dem Intercontinental Hamburg, sind immer noch viele Seiten zu finden, wo das Hotel angepriesen wird. Und bei Trivago zum Beispiel steht es immer noch so drin. Und wenn du darauf klickst, geht es halt aufs Fontenay. So, dann switcht das um. Scheinen irgendwie so viele Leute noch das immer noch zu suchen, sonst würde man das ja nicht machen, dass sie das da drin lassen. Fand ich ganz interessant.
Ich glaube auch gerade bei der, ich sag mal, älteren Generation ist das ein sehr beliebtes Haus gewesen. Mhm. Ich meine, die haben nur noch die Kapitalstärke, sich in solchen Etablissements zu bewegen und das Restaurant zu nutzen, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Es gehört einfach zu Hamburg. Ne? Ja. Ich sag mal, so wie meine letzte Hoteladresse, das Radisson am Dammtor, das gehört zum Stadtbild einfach. Absolut. Dazu und ist nicht wegzudenken. Nee. Ob der Bau jetzt schön ist, darüber lässt sich vielleicht streiten, mhm, aber es ist einfach ein Wahrzeichen, ein Stück weit.
So, deshalb wohl auch die Suche entsprechend noch. Nach Ende der Ausbildung zog es dich von der Außenalster in die Innenstadt zum Site Hamburg. Warum ging es im Interconti nicht mehr?
Mich hat diese Kette und auch die Ausbildung 2,5 Jahre gelehrt, dass man in der Hotellerie die Möglichkeit hat, viel zu wechseln, mhm, viele unterschiedliche Arbeitsweisen kennenzulernen, viele andere Länder zu bereisen. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und entsprechend war die Ausbildung fantastisch, auch wunderbar abgeschlossen. gab es für mich aber keine Möglichkeit, dort in einem Bereich, ich sag mal, den Schritt nach meiner Ausbildung zu beginnen, der mich interessierte, und habe über den Tellerrand hinausgeschaut. Was ist auf dem Spielfeld Hamburg noch alles möglich? Da war das Zeithotel gerade am Kommen, war das erste 5-Sterne-Design-Hotel in ganz Deutschland noch, wurde sehr gehypt. Olaf Philipp Beck als damaliger GM, eine Ikone auch.
Herzliche Grüße an dieser Stelle. Das sind unsere Vorbildern dafür. Der war ja auch schon zu Gast. Alles Liebe, lieber Olaf.
Ein toller Mensch insofern und ein grandioser Mentor und eine Type für sich.
Ja.
Und der hat auch letzten Endes meinen weiteren Werdegang stark damals geprägt, weil er dafür verantwortlich war, mich in den Vertrieb zu holen. Ich habe dort eine Rezeption gestartet, wie man das üblicherweise so tut, in einer solchen nach der Ausbildung in einer solchen Position zu beginnen. Hat er aber schnell erkannt, dass ich möglicherweise noch mehr Potenzial habe und bin in den Vertrieb gegangen. Und da bin ich bis heute letzten Endes noch tätig.
Ja, stimmt. So, und dann warst du da, na, wie viel sind es, 1,5 Jahre, ne, ungefähr?
Ja, genau.
Circa. Und dann ging es mal kurz ins Park Hyatt für ein paar Monate. Das ist dann von einem Abstecher in die Mönckebergstraße. Und dann holte ich das Zeit aber auch wieder ein. Was ist denn da los gewesen?
Das war klassisches Abwerben.
Okay.
Ich war damals im Corporate-Bereich tätig, also hatte die ganzen Firmenverträge, LCR-Verhandlungen auf dem Tisch, und da läuft man auch anderen Marktbegleitern mit über den Weg, lernt sich kennen, und irgendwo hatte das Hyatt wohl eine Vakanz zu besetzen, sprach mich an, ob ich nicht Lust hätte, für das Haus zu arbeiten. Und da öffnet sich für mich eine ganz andere Möglichkeit. Hyatt kannte ich immer nur von den Geschäftsreisen meines Vaters aus Asien als wirklich Luxury-Brand. Wir hatten das Park Hyatt in Hamburg bekommen und da fiel die Entscheidung auch relativ schnell und sicher, da möchte ich hin, habe unterschrieben. Und dann war ich dort im ewigen oder im gleichen Bereich tätig, merkte aber irgendwann auch, weil ich an meine eigene Leistungsgrenze stieß, dass mir das nicht ausreicht. Mir fehlt einfach viel betriebswirtschaftliches Wissen. Wie ergeben sich Zusammenhänge? Warum ist es so? Was muss man tun, um weiterzukommen? Und somit habe ich mich dann relativ zeitnah eigentlich auch wieder entschieden, da muss ein Studium her. Man kann sicherlich vom Tellerwäscher zum Millionär werden und sich das alles in der Praxis erarbeiten. Aber ich wollte das Ganze fundamentieren mit einem betriebswirtschaftlichen Studium und habe mich dann entschlossen, nach Lübeck weiterzugehen.
Aber das ist noch kurz nochmal wieder zurück in Zeit.
Richtig, ganz genau. Ich hatte zum Ende meiner Probezeit damals gesagt gehabt, bevor man dann in die langfristigen Vertragsverpflichtungen gerät, habe ich mich zum Studium angemeldet, immatrikuliert und musste so eine gewisse Zeit überbrücken und bin dann zurück zum Site gegangen, habe die angesprochen und gefragt, Mensch, ich würde gerne schon mal fundamentales Wissen im Bereich Zahlenverwaltung, Management haben, Tagesabschlüsse, Umsätze zusammenführen aus verschiedenen Outlets, und da bot sich dann die Möglichkeit als Nighty an oder in der Nachtschicht und habe das dann für diese Zeit dankenderweise angenommen, was mir im Studium auch ziemlich geholfen hat.
Okay, ja, dann ging es nach Lübeck, und hier handelt es sich um die Karl Friedrich von Rumohr Hotelfachschule Lübeck, und damit grüßen wir an dieser Stelle herzlich ein Nachkommen des Kunsthistorikers und Schriftstellers, nämlich Christian von Rumohr, von mir der Adlige getauft, der das Hotel The Liberty in Bremerhaven leitet. Auch der war schon mal Hotelier.de Gast, Podcast-Gast, und ich habe auch noch für ihn gesungen. Das war nebenbei.
Singen gehört auch zu deinen Kompetenzen.
Nee, überhaupt nicht, aber ich habe es versucht und mich bemüht, und ja, gut, er hat sich gefreut. Ich weiß nicht, wer sich noch gefreut hat, aber immerhin. Das mal so ein kleiner Schwenk zu Christian. Was hast du denn an der Roma Hotelfachschule speziell geschätzt? Ist ja die einzige in Schleswig-Holstein.
Mhm. Es ist privat geführt, sehr klein. Ich bin damals durch ganz Norddeutschland eigentlich gefahren. In Emden haben wir noch eine, in Hamburg habe ich mir eine angeschaut. Mhm. Und letzten Endes haben mir die Schwerpunkte in Lübeck einfach am besten gefallen. Mhm. Sie ist gar nicht aufgrund der Größe in Frage gekommen, also habe ich nicht drauf geachtet. Ich bin rumgefahren, habe mich mit den Studenten unterhalten und gefragt, was sie an dieser Schule schätzen. Ich wollte Richtung Betriebswirtschaftslehre gehen, ich wollte Wirtschaftsmathematik, Marketing meinen Schwerpunkt drauflegen und das bot einfach auch nur diese Schule an. In Emden, die Schule war zur damaligen Zeit sehr F&B-lastig, warum das für mich nicht in Frage kam. Hamburg hat sich auch kategorisch ausgeschlossen, da war ich, da kam ich her, ich brauchte einen Tapetenwechsel und wollte raus oder wollte weiter. Und so bin ich dann nach Lübeck gekommen. Und eine fantastische Stadt. Ich will jetzt nicht Partei ergreifen, aber sicherlich eine der schönsten Städte in Deutschland, wie ich finde. Sie ist klein, gemütlich, hat ein tolles Flair. Und das war eine fantastische Entscheidung, dorthin zu gehen. Und genau, so bin ich dann für 2 Jahre dorthin gezogen, nach Lübeck.
Also klein, gemütlich und man lernt was.
Und man lernt was. Man kann ein wenig das Studentenwesen genießen, hat ein tolles Barwesen und es war eine gute Zeit, ja. Und sicherlich nochmal ein schöner Wendepunkt auch, nicht nur in meiner Biografie, sondern auch für mich persönlich, wo man nochmal gerade durch ein Studium anders reift, letztlich.
So, damit warst du dann durch und jetzt widmest du dich ganz und gar dem Side Hotel und zwar als Event Catering Sales Manager. Berichte mal über die Aufgabe eines solchen. Also wir reden ja immer viel über die Jobs und ich bin ja so ein Allgemeinwissender, aber ich weiß oft gar nicht, was da so hintersteckt. Ich kann es mir jetzt vorstellen, aber deshalb ist es so eine neue Idee, das nochmal so ein bisschen zu beschreiben, was so ein Event- und Catering-Sales-Manager zum Beispiel macht.
Diese Positionsbeschreibungen werden immer toller, oder?
Ja, könnte mich auch sonst wie nennen.
Die haben sich in den letzten Jahren schon einfach sehr stark weiterentwickelt und bieten sehr viel Potenzial.
Also nicht mehr Putzfrau, sondern einfach Reinigungskraft. Also so, wobei da finde ich das auch gut, wenn das umbenannt wird. Wobei Putzfrau finde ich auch völlig ehrenwert. Aber so in der Art, ne? Oder es geht noch ins Englische, ja.
Absolut, wenn das Image nicht mehr passt, dann erfinden wir einfach neue Titel oder neue Wörter. Ja, richtig, genau. Das ging das erste Mal in eine Führungsrolle.
Ja.
Ich meine, das wird einem ja auch im Studium beigebracht, was man alles hinterher kann. Und es werden auch Führungsrollen sehr schmackhaft gemacht. Und in der Uni oder während eines Studiums wird ja auch suggeriert, dass du hinterher eigentlich in der Lage bist, Hotelmanager zu werden, ne? Und mich hat tatsächlich die Personalverantwortung sehr gereizt. Ich liebe das planerische Denken, planerische Organisieren. Und so kam dann dieser Veranstaltungsbereich auf. Ich habe diese Zeit, wie du sagst, nie wirklich verloren, auch immer gute Kontakte dorthin gepflegt. Da hat sich dann in der Führung auch ein bisschen was verändert. Dann kamen die Teda Mustroff und Michael Lutz in der Doppelspitze. Mhm. Zu Michael Lutz habe ich nach wie vor noch ein fantastisches Verhältnis und immer über die Jahre auch Kontakt gewahrt.
Also auch Grüße an dieser Stelle.
Auch eine tolle Persönlichkeit ist, ja. Eine prägende. Und er hat mir die Chance gegeben gehabt, damals dort diesen Bereich von Veranstaltungsplanung und lokalen Vertrieb zu übernehmen. Mhm. Und somit war ich dann verantwortlich in dieser Rolle mit einem kleinen Team für sämtliche Events im Hause, sei es jetzt private Feiern, 50. Geburtstage von großen Unternehmerfamilien, Hamburger Unternehmerfamilien. Wie gesagt, das war damals einfach die Adresse, die aufkam. Sie war neu, wir hatten eine unfassbar schöne Dachterrasse oben, wo du tolle Empfänge platzieren konntest. Wir hatten viele Prominente im Hause, Stars und auf diesen Bereich habe ich mich letzten Endes gestürzt und tolle Events ausgerichtet, bis hinterher zu Buyouts, also wo das gesamte Hotel gebucht wurde von verschiedenen Unternehmen, Exklusivbuchungen. Und war eine tolle Erfahrung. Ich bin auch dort auch relativ lange geblieben,
ja,
letzten Endes.
So gut 5 Jahre, ne? So insgesamt.
Genau, richtig. Bis ich dann irgendwann wieder zum Wechsel kommen musste.
Ja.
Das ist die Krankheit, glaube ich, der Hotellerie.
Ja, gut, oder auch das Positive. Aber dann hast du da ja auch ordentlich was mitgenommen. Und von daher ist das doch dann auch völlig okay. Hast aber die 9-jährige TM-Regentschaft von Alex Obertopp um 1,5 Jahre verpasst.
Ja, leider. Der kam danach tatsächlich. Man ist sich dann an anderer Stelle hin und wieder mal begegnet, aber nie direkt miteinander zusammengearbeitet. Ja.
Herzliche Grüße an Alex. Und ja, jetzt warst du ja schon mal Mal in Lübeck und insgesamt über 10 Jahre Hamburg sowie 5 Jahre Zeit nahm jetzt ihr Ende und es stand halt der Wechsel ins benachbarte Travemünde an, ins Arosa. Hat dir Christians Vorfahre Karl Friedrich von Rumor die Ostsee so schmackhaft gemacht?
Absolut. Es ist das Möwengeschrei und jeder, der mal oben war und es kennt, es ist einfach schön, ja. Aber vielmehr hat mich eigentlich gereizt, einen anderen Blickwinkel auf einen anderen Hotelschlag zu bekommen. Mhm. Also man hat jetzt die Kettenhotellerie mit dem Interconti kennengelernt. Man war im kompletten Gegensatz zu einem Designhotel tätig, immer im 5-Sterne-Bereich. Dann war das Hyatt noch dazwischen als international großes und nochmal luxuriösere Hotelmarke. Dann ging es jetzt weiter in die reine Ferienhotellerie, also mit einem großen Leisure-Anteil ins Arosa, wie du gerade sagst, aber auch im 5-Sterne-Bereich. Und das hat den Reiz ausgemacht, einfach auch unterschiedliche Zielgruppen kennenzulernen und damit auch festzustellen, dass damit ganz andere Bedürfnisse und Erwartungshaltungen auf einmal erwachsene, was ich vorher nie so wirklich wahrgenommen habe. Also ein Privatreisender, der seine Übernachtung selber zahlen muss, ist wesentlich sensibler und personalintensiver, möchte ich behaupten, als ein Geschäftsreisender, der möglicherweise die Übernachtung komplett bezahlt bekommt.
So liegt nahe, ja.
Und auch die Eventformate, die in solchen Hotels geplant werden, sind andere.
Also warst du jetzt Leiter Verkauf, Tagung und Veranstaltung, muss man nochmal dazu sagen. Also genau. Dann auch, war das dann halt auch mehr private Veranstaltungen dann, also Hochzeiten und sowas? Oder?
Auch ja, mit einem großen Teil, genau, private Veranstaltungen, aber genauso auch große Firmen-Incentives, die da stattfanden oder große Aufsichtsratstagungen. Mhm. Große Versammlungen, die da dort stattfanden, ebenfalls mit Buyout letzten Endes. Und die Krönung dessen war ja auch, dass wir dann die Ehre hatten, das G7 Außenministertreffen dort ausrichten zu dürfen. Das war damals auch zu meiner Zeit, wo ich den Verkauf und das Eventmanagement verantwortete. Und
wurde das direkt dort gemacht oder war die amerikanische Delegation nur in aller Anführung bei euch zu Gast?
Es war nur die amerikanische Delegation und damals John Kerry.
John Kerry, genau. Heute auch irgendwie noch in Amt und Würden und Präsidentschaftskandidat damals in vernünftigeren Zeiten. Genau. Und der war dann da und dann hat das war ja G7 Außenminister-Gipfel und der hat aber in Lübeck dann stattgefunden. Ne?
Genau, der hat in Lübeck stattgefunden, im Rathaus mit einem großen Essen und Treffen, was aber auch wir ausgerichtet haben. Also erst hat sich letztendlich die Delegation bei uns niedergelassen, was eine riesen Entourage ist und auch einfach eine tolle Erfahrung mit dem amerikanischen Konsulat, aber auch den deutschen Behörden zusammenarbeiten zu dürfen. Und hinterher wurden wir dann gefragt, nachdem das relativ reibungslos alles abgelaufen ist, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mit dem damaligen Gourmet-Restaurant auch das Catering in Lübeck im Rathaus stattfinden zu lassen. Mhm. Was wir dann natürlich gerne angenommen haben und ein toller Erfolg letzten Endes war.
Wie kam denn Arosa? Das jetzt hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Amerika zu tun. Wie kam das dazu? Weißt du das?
Das kam über die deutschen Behörden, ne? die erste Anfrage streuten. Da wusstest du noch gar nicht, um welche Delegation es geht. Du hast nur gesehen, dass das eine behördliche Anfrage letzten Endes war für ein Teil-Buyout. Und dann bietest du einfach in erster Instanz. Du gibst wie so ein RFP letzten Endes ab. Und hinterher werden dann von Deutschland aus den jeweiligen Ländern die Hotels zugeteilt oder zugeordnet. Und relativ spät haben wir dann erfahren, dass wir die Amerikaner bei uns im Haus haben. Und so kam das dann letzten Endes dazu, dass wir die Amerikaner werden.
Sicherheitstechnisch aber nicht ganz so einfach. Du hast die Ostsee auf der einen Seite, dann hast du das Maritim noch auf der anderen Seite und...
Es war eigentlich perfekt.
Ja? Sascha.
Ja, absolut. Okay. Wir waren ein Haus.
Weil du das dann alles gut abschirmen kannst.
Exakt, richtig.
Dann habe ich jetzt gerade falsch rum gedacht. Okay, gut, ja.
Du hast einen fantastischen Flughafen in Lübeck, wo große Regierungsmaschinen landen können. Mhm. Wir haben direkt vor dem Haus den Brückmannsgarten gehabt. habt einen riesen Landeplatz für einen Hubschrauber.
Stimmt. Okay. Du kannst es halt abschirmen. Das ist dann wieder der Vorteil der Ostsee. Eine kleine Landzunge und da kannst du es gut abschirmen. Okay.
Richtig, ganz genau.
Konnte aber das Maritim keine Gäste mehr empfangen. Wir hatten damals, ein Kumpel hatte eine Ferienwohnung am Strandredder. Da hätten wir auch nicht hin können. Ne?
Ja, das ist einfach spannend, so etwas einmal in seinem Leben mitmachen zu dürfen. Du hast tatsächlich große Sicherheitszonen, insbesondere natürlich dein eigenes Haus, was in einer Art Hochsicherheitsburg dient, wo dann teilweise selbst die Köche Schwierigkeiten haben, das Hotel mit ihrem eigenen Messersatz zu betreten, was anderen Regierungen auch gar nicht so klar ist, dass wir in Deutschland einfach, die Köche haben ihre eigenen Messer. Das sind keine, die im Hotel stattfinden, sondern die werden halt auch mitgebracht oder im Hotel verschlossen. Ne?
Das sind sehr intime Beziehungen. Ich habe das schon mal gehört zu den Messern. Also die kriegen Namen und sind wie kleine Kinder tatsächlich. Ich habe das schon mal gehört.
Absolut, absolut. Und wenn die Messer aus Asien oder ähnliches kommen, dann hast du die absolut Nonplusultra-Qualität.
Ja, stimmt.
Den Porsche unter den, dem Werkzeug. Ja. Nee, aber also, was musst du bedenken? Ne? Es sind zwei Fregatten auf der Ostsee in der Lübecker Bucht unterwegs gewesen. Die Gullideckel sind zugeschweißt. Ja, du hast wirklich Schwierigkeiten, ans Haus zu kommen. Wobei man noch sagen muss, wir waren nicht komplett gebucht, sondern das Hotel war nach wie vor noch halb offen für Hotelgäste.
Ach.
Aber die mussten sich einer Sicherheitsunterweisung unterziehen. Die wurden geprüft, was für Gäste bei uns beherbergt werden.
Okay.
Ja. Man hat diesen ganzen Rattenschwanz, den ein solches Treffen angeht, überhaupt gar nicht vor Augen. Und was für ein riesen Aufwand.
Wie beziffert sich der Aufwand so in Zeit?
Ich kann das gar nicht in Stunden, glaube ich, festmachen.
Wie lange hat man das vorher? Die Behörde hat gefragt und wie war so der Vorlauf?
3-4 Monate.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber das ging eigentlich.
Und ab da, wo das dann entschieden wurde, dass Amerika da reinkommt, dann war natürlich dann aber jeden Tag Highlife. Ne? Da musste man
dafür alles
ausrichten.
Es kostet sich dann eine Vollzeitstelle tatsächlich.
Ja.
Genau, richtig. Es geht schon bei Hausführungen los und da habe ich auch einfach gemerkt, ich meine, Hotellerie ist für interkulturelle Zusammenarbeit bekannt und du lernst, glaube ich, in wenig anderen Branchen so viele verschiedene Menschen und Kulturen kennen, aber auch die amerikanische Verhandlungskultur hingegen der chinesischen. Wir hatten beide Delegationen im Hause zur Site Inspection. Die Chinesen sind ganz anders. Die gehen an ein Treffen ganz anders ran. Da kriegst du 5-mal die gleiche Frage gestellt von unterschiedlichen Leuten, wo du selber ja eher erst denkst, also 5-mal die gleiche Frage, also habt ihr mir nicht zugehört? Nee, die machen das bewusst und gucken, ob du 5-mal das Gleiche sagst. Und dann schenken die dem ganzen Vertrauen und sagen, okay, nun glaube ich dir das. Und die stellen sie nicht hintereinander, sondern im Laufe eines Rundgangs. Mhm. Die Amerikaner sind komplett anders organisiert. Da ist jeder für seinen Bereich, ob es Accommodation ist, ob es Speisen und Getränke sind, ob es die Küche, ob es die Anreise, der Security ist, da ist jeder genau fixiert auf seinen Part und auch nur die fragen dich dann Themen zu der entsprechenden Sache.
Auch spannender.
Absolut.
Hast du Kerry mal direkt gesehen?
Ich muss gestehen, er hat dann 2 Tage vorher seinen Aufenthalt abgesagt. Also er kam tatsächlich nicht, aber es war eine Meet and Greet geplant.
Aber er war bei dem Außenministertreffen war mit bei.
Ich müsste jetzt.
Habe ich zumindest Fotos gesehen, wenn die jetzt nicht aus meinem anderen Jahr waren.
Kann gut sein, dass das ein Fly-in und Fly-out war. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau vor Augen.
Ich glaube, so war das auch tatsächlich.
Dass der dann reingekommen ist, beim Essen jointe und hinterher dann wieder ausgeflogen wurde. Genau, richtig. Es war ein bisschen schade, weil wir haben uns auch auf einen Meet and Greet eingestellt, was zugesagt war, aber das wäre natürlich nochmal ein schönes Highlight gewesen für diese ganze Planungsarbeit, wenn man das so abschließt. Aber gut, so ist es.
So ist es. Und auf der Landzunge, auf der kleinen Landzunge gab es in direkter Nachbarschaft das Maritimstrandhotel, haben wir schon erwähnt. Da war ja schon ein Battle dann um Luxusgäste, oder?
Wie bitte?
Ein Battle um Luxusgäste war das.
Ja, wobei das Arosa ein anderes Format hat, muss ich gestehen. Ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Mittlerweile ist das Aria-Hotel daneben gebaut worden, weil auch die ganze Ostsee sich ja vom Bild her massiv geändert hat. Früher war Travemünde mehr so für die, ich sag mal, Altreichen oder Wohlhabenden bekannt, die dort Urlaub machten, residierten, flanierten. Und die junge Generation Kooperation ist dann eher nach Timdorf und Scharbeutz gegangen, was sich jetzt einfach komplett ändert, auch mit dem AIA-Produkt. Und das Maritim zieht, glaube ich, auch nach wie vor noch eher das alte Kapital an. Und der Blick aus diesem Haus ist, glaube ich, unfassbar schön einfach und sehr, sehr unique und besonders.
Man kann zum anderen gucken nach Timmendorf.
Ja, exakt, richtig, genau, zum Strand, Strandhotel. Aber das Arosa hatte ein ganz anderes Klientel. Das war eher das, ich kann es ja gar nicht sagen, der 40, 50-jährige Porsche-Fahrer, der mit Flipflops und Airports ins Haus kommt. Gut, damals gab es sie noch nicht. Das ist schon eine andere Zielgruppe.
Fand ich total spannend. Dann kam uns später noch die Ferienwohnungsanlage High-End dazu. Also auf dieser kleinen Landzunge, wenn man sich das mal anguckt, ist schon faszinierend. Und ja, das ist interessant. Das war jetzt, wo du da warst, 2013, 2015. Mhm. 2015 war auch das Außenministertreffen. Mhm. Und was sich seitdem dann auch so getan hat. Ne? Und Deutschland-Tourismus spätestens nach Corona ist sowieso nochmal explodiert. Und dadurch dann wahrscheinlich auch diese neuen Formate dann auf dieser Stelle, ne?
Absolut, ja, absolut. Ach, und die ganze Ostsee ist auch, muss man sagen, einfach ein schönes Gebiet. Und das war mein einziges Hotel, wo mein Büro Meerblick hatte. Oh. Das aufzugeben, das fiel dann tatsächlich damals schwer.
Das war ja in Frankfurt ein bisschen schwierig, ne? Denn das Nordkind wird Flügge und geht in die weite Welt nach Frankfurt. Die Villa Kennedy und Roccoforte sollen es sein. Hast du denn den Searle auch mal direkt kennengelernt? Als Director of Meetings und Events?
Ja, tatsächlich. Ja? Also Sir Rocco gab's, gibt es nach wie vor noch. und der ist tatsächlich auch zwischen seinen Häusern gereist. Und wir hatten auch damals ein Event, wo er auch dabei war. Und phänomenaler Typ. Also eine ganz tolle Persönlichkeit, sehr ruhig, überhaupt nicht, wie man sich ihn vorstellt. Man denkt immer Unternehmer und Visionär. Das ist ein...
Ja, Sir.
Richtig, genau. Da ist englischer Adel einfach im Blut. Und bei einmal haben wir ihn gesehen oder auf dem Event getroffen gehabt. Wie du richtig sagst, man wurde Flügge. Norddeutschland kannte man mittlerweile ganz gut. Aus Bremen kommt, in Hamburg arbeitend, in Lübeck studierend. Ja. Die meisten Hansestädte sind damit erfolgreich.
Buxtehude hat es noch nicht.
Ja, möglicherweise kommt das noch. Und so musste es nach Frankfurt gehen. Und Roccoforte ist ein auch wirklich toller Brand. Grundsätzlich steht nochmal für einen ganz anderen Luxus, englischer Luxus.
Die Villa ja auch.
Die Villa als Gebäude so oder so auch, richtig genau. Und hatte dort die tolle Möglichkeit, ebenfalls in die Vertriebsleitung wieder reinzugehen. Mit Schlag, Meeting und Events.
Und da hast du ja nicht nur den Sir kennengelernt, sondern auch Daniela Danz, damals noch
Fette.
Daniele Fette Rakowski.
Richtig.
Und war auch übrigens mal Podcast-Gast. Ich mache heute so ein bisschen Aufschneiderei hier.
Du kennst auch die halbe Welt.
Die waren alle schon da. Sir Rocco war doch nicht da. Nee, aber die ist ja auch da dann kennengelernt. Die war ja zur gleichen Zeit da.
Richtig, ganz genau. Wir haben, sie war damals noch die Verkaufsleitung. Also ich habe mit ihrem Gespann in diesem Bereich Vertrieb angeführt und genau, war auch eine sehr prägende und sehr tolle Zeit, bis man dann irgendwann merkt, und so erzähle ich es auch Freunden immer, als Norddeutscher hast du irgendwie mehr Wasser, Salzwasser im Blut. Ich kann es nicht sagen. Und dieser Standort war einfach nicht das, also Frankfurt, mit dem ich warm geworden bin. Es ist eine tolle Stadt, eine dynamische Stadt. Mhm. Ich glaube, in keiner Stadt werden mehr Sprachen, unterschiedliche Sprachen gesprochen als in Frankfurt, weil sie ja doch stark von Experts lebt. Aber ich fühlte mich den Norden verbunden. Mhm. Und bin somit dann wieder nach Hamburg zurückgegangen.
Naja, aber ja, erstmal hast du ja was ganz anderes gemacht. Also hast du ja schon viel von der Welt erzählt und wir haben es ja auch anfangs gesagt, ne? Andere Kulturen. Und du hast dann einfach mal das heute sogenannte Sabbatical gemacht. Also dich hat es in der Hotellerie nie ins Ausland gezogen. Aber im Juli 2016 ging so eine Weltreisenauszeit los. Was war da passiert?
Das bedingt eigentlich gar keiner konkreten Handlung in irgendeiner Weise.
Man war jetzt nicht so, dass du fertig warst, also ich muss
Burnout oder ich habe die.
Nee, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber so, dass du sagst, nee, ich brauche jetzt mal definitiv meine Auszeit und will mich neu orientieren oder brauche mal Luft im Kopf.
Richtig, genau so war das eigentlich auch. Privat haben wir ein paar Dinge bei mir neu justiert zu der Zeit, warum ich auch sagte, ich brauche, glaube ich, einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Jetzt ist man noch jung, jetzt hat man die Möglichkeit, man hat unfassbar spannende Destinationen, Hotels, Arbeitgeber erleben dürfen, die einen zu dem Zeitpunkt stabil geformt oder gut geformt haben, wo man auch sein Wissen aus dem Studium fundamentieren konnte, und habe mich entschieden, einfach meiner Leidenschaft nachzugehen. Und bin, ich glaube, auch ein paar Tage später, nachdem ich dann in Frankfurt quittiert habe, in den Flieger gestiegen und nach Bali geflogen. Und habe eine ganz andere Welt kennengelernt.
Hast du das alleine gemacht?
Ja, ich bin alleine rübergeflogen. Okay. Ein guter Freund war zu der damaligen Zeit schon vor Ort, mit dem ich diese Insel bereist habe. Ich war vorher noch nicht in Asien gewesen und kannte diese Kultur, Mentalität überhaupt nicht, wusste nicht, was mich erwartet, nur von Bildern, und habe mich völlig in seine Hände begeben. Ich bin eigentlich ein sicherheitsbedürftiger Mensch und tue mich schwer mit Streetfood zu genießen, wo ich nicht weiß, ob einem das bekommt, als Europäer nicht, und habe gesagt, nimm mich an die Hand, führ mich in dieses Land ein, und habe die tollsten Eindrücke von Bali erlebt, die man sich nur vorstellen kann, weil er das Land ganz gut kennt, beziehungsweise die Insel gut kannte, und bin mit ihm dann auf den Vulkantouren gemacht. Wir haben keine Hotels besucht, wir haben Häuser gebucht, also kleine, wir haben uns viel mit Locals umgeben. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit des Reboots und einfach mal Abstand nehme.
Und das ging dann weiter, Singapur, Bangkok, Mumbai, Skopje. Skopje war jetzt in
Nordmazedonien.
Genau.
Das ist schon wieder gar nicht so weit weg von uns.
Minsk, Riga, Edinburgh und Chicago. Welche Erlebnisse sind dir besonders im Herz hängen geblieben?
Ich kann es gar nicht auf ein bestimmtes Erlebnis runterbrechen. Jedes Land löst bei mir ein warmes und ein faszinierendes Gefühl aus.
Schön.
Sicherlich ist Bali als auch touristisches Land faszinierend. Die Gerüche allein, wenn du in den Pass aus dem Flieger steigst und du riechst, hast dieses Räucherstäbchengeruch in der Nase. Das ist einfach überwältigend. Singapur als Riesenmetropole, sauber. Ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die so sauber ist.
Neulich schon mal das Thema hier,
wie Singapur. Sicherlich auch hochspannend. Ein großer Kontrast kam danach mit Bangkok und Mumbai. Indien, ein Land, was im Dreck versinkt. Aber
das sagt leider ein Freund von mir auch immer, der da auf Montage ist. Er sagt, oh, das ist so schlimm. Indien ist so, was das angeht, so schlimm. Also Leute toll, aber so schmutzig.
Aus westlicher Brille betrachtet, hast du absolut recht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute unglücklich sind.
Nee, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich sage nur, dass das, was du gesagt hast, genau, sehr, sehr dreckig war. So, also sehr.
Absolut, absolut. Ja. Wir hatten dort ein tolles Erlebnis, da war man als Weißer, und ich bin relativ groß, einfach eine Attraktion.
Ob man jetzt häufig endlich mal, ne?
So ungefähr, wirklich. Und wir sind dann durch die Straßen gebummelt, und dann waren da Kinder, die kickten, drei Kinder, die kickten mit einer aufgeblasenen Mülltüte umher, hatten ihren Spaß, und dann haben wir einfach mitgemacht. Mhm. Wir haben mit Fußball gespielt, die haben sich so gefreut, dass wir so etwas mitgemacht haben, mussten der Selfies machen. Und auch sowas. Einfach eine ganz tolle Erfahrung, die man gesammelt hat, weil man sich hat treiben lassen einfach und lässt sich auf dieses Land ein. Und ich will noch einen letzten Satz dazu sagen. Aus meiner Brille sehe ich es als ein herrlich unperfektes, perfektes Land. Und zwar deswegen, weil die sich über ganz viele Dinge nicht solche Gedanken machen, wie wir es hier tun. Sie sehen viele Dinge nicht so kompliziert wie wir. Sie sind nicht so picky, sondern da steht das Leben manchmal gefühlt mehr im Fokus. Und was ich heute nicht schaffe, schaffe ich morgen. Und diese Mentalität ist eigentlich schön, weil sie ein Stück weit auch entschleunigt, denke ich. Die haben andere Probleme. Das steht außer Frage. Aber für mich als Tourist war das einfach eine tolle Erfahrung. Und Skopje, Minsk, Weißrussland, oben auch toll. Kommst du, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr rein. Zumindest politisch einfach ein schwieriges Land geworden. Ist Wahnsinn. Du hast da achtspurige Highways, wo die Panzer noch wenige Jahre zuvor gefahren sind, und du kannst es dir vorstellen. Es ist ein Land komplett anders als Deutschland. Und in Chicago, was dann mein Abschluss dessen war, kommt halt die amerikanische Kultur durch. Dieses extrem freundliche Hey, how are you doing? Da wirst du einfach mit auch einer kompletten Kontroverse zu Europa konfrontiert, wo du sagst, es ist oberflächlich, Aber du musst drüber schmunzeln und es bringt dir ein Lächeln irgendwie ins Gesicht, weil es einfach schön ist, dass sich offensichtlich jemand für dich interessiert, auch wenn das natürlich nicht im Endeffekt tut. Aber zumindest diese Offenheit.
Ne? Ja. Ja, spannend. Und ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass es dann eine berufliche Neuausrichtung aufgrund dieser ganzen Erfahrung gibt. Aber nein, es geht nochmal in die Hotellerie. Das hast du auch schon angedeutet. Du hattest ein Hotel. War das jetzt das am Dammtor, wo du...
Ja. Genau.
Aber da warst du jetzt Global Account Manager, ne?
Genau, die haben zu der damaligen Zeit, also ich kam zurück.
Dezember 2016, kurz zur Einordnung, ja.
Genau, bei Radisson den Vertrieb komplett umstrukturiert auf globaler Ebene. Mhm. Und man hat zentralisiert aus den Properties den Vertrieb rausgenommen und zentral aufgehängt. Und somit bin ich dann bei RHG, der Radisson Hotel Group, international eingestiegen mit Stationierung in Hamburg. Da hatten wir unser Büro, unser Local Office letztendlich.
Am Darmtor war das auch.
Am Darmtor, okay. Richtig, genau. Und diese Herausforderung hat mich einfach gereizt, etwas Neues. Ich hatte vorher so ein bisschen Respekt vor dem Vertrieb, vor dem reinen Vertrieb, also Corporate-Verkauf, nicht mit Veranstaltungen, und habe gesagt, ich gebe dem Ganzen eine Chance, ich will es jetzt einfach mal wissen, und bin in diese Rolle reingerutscht. Internationaler Schlag, musste es haben, weil ich nun das Jahr zuvor viel gereist bin oder die Monate zuvor viel gereist bin. Und es war eine goldrichtige Entscheidung, eine tolle Entscheidung. Ein toller Konzern letzten Endes, eine gute Führung. Die haben sehr viel für ihre Mitarbeiter damals getan. Heute kann ich das nicht bewerten. Wir hatten ein fantastisches Onboarding. Ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber sie haben uns fasziniert. Und mit dieser Faszination haben sie uns auf die Kunden zugelassen. Und das war gut. Das war die beste Entscheidung, die damals getroffen wurde. Und entsprechend haben wir viel bewegt in der Zeit, in den Jahren. Mit Ronny Peto als Vertriebsleiter lokalerseits habe ich sehr eng zusammengearbeitet. Es hat Spaß gemacht, wir haben viel gelacht, und eine Eigenschaft, die heutzutage meiner Meinung nach viel zu viel untergeht, leider Gottes, aber es motiviert auf einer ganz anderen Ebene nochmal.
Und beeindruckend fand ich jetzt, wenn ich da nochmal zurückgucke, die Umsatzverantwortung, die hast du in deinem Lebenslauf mal genannt. Im Zeit waren es nach dem Studium 1,5, in der Villa Kennedy 2 Millionen, bei Arosa 6 Millionen und bei Radisson schließlich 15 Millionen Euro, die du da Verantwortung hast. Das habe ich so auch noch nicht direkt mitbekommen. Deshalb fand ich das mal einfach ganz, ganz spannend, und da sieht man ja auch, wie du dich dann so langsam in aller Anführung hochgearbeitet hast. Ne?
Genau, richtig. Die Zahlen klingen immer riesig und groß. Es ist eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch ein gewisses Gewicht, was du auf den Schultern lastet. Ja. Dass man für ein Unternehmen eine gewisse Umsatzverantwortung, noch Ziele zu erreichen hat. Aber wenn du natürlich mit großen Playern auch arbeitest, automatisch im internationalen Bereich, großer Reifenhersteller, die ein globales Reiseaufkommen haben, die sind dann ganz schnell in Millionen oder in siebenstelligen Summen zumindest, dass sich das schnell aufpotenziert.
Ja. Genau. So, jetzt machen wir das erste Mal hier die Hörerchens ran. Wie sich freut.
Die Lieblingsbürokratie.
Ja. Bitte schön, du weißt, worum es geht.
Sascha, ich habe mir, es ist eine spannende Frage, und es gibt so viele tolle Bürokratien aktuell auf politischer Ebene, glaube ich, differenziere ich das. Ich finde unsere Entwaldungsverordnung fantastisch, die, ich glaube, jetzt nochmal verschoben wurde und zum nächsten Jahr jetzt greifen soll.
Das ist was?
Wo nachgewiesen werden muss, wo letzten Endes ein Papier vom Ursprung her herkommt. Man ist sogar so weit, dass man das mit Geodaten belegen möchte, als dass du hinterher weißt, das Papier, was du ausdruckst, kommt von dem Baum, der dort und jenes gewachsen ist, um nachzuweisen, dass es kein illegaler Schlag ist oder dergleichen. Finde ich super. Aber ich finde eine andere noch viel spannender, die mich eigentlich auch im Täglichen begleitet. Wir leben in einem Jahrhundert, wo Digitalisierung keine Grenzen kennt. Wir haben die besten ERP, CRM-Systeme. Wir arbeiten mit fantastischen Warenwirtschaftssystemen. Wir kriegen so genaue Daten aus diesen gezogen in statistischer Form, wie wir es brauchen, Und nichtsdestotrotz, wenn es um die wirklich wahren Zahlen geht, fangen wir alle an, ein Excel-Dokument aufzumachen. Und diese ganzen Zahlen abzutippen, in eine neue Formation zu bringen, sehr, sehr viel Zeit dort zu investieren, was man eigentlich sich per Knopfdruck aus diversen Systemen ziehen kann. Mhm. Und das bündelt ganz, ganz viel Vakanz und schlussendlich auch Nerven, ne, sich mit solchen Themen abzugeben. Mhm.
Also Digitalisierung, auch gerade bei den Behörden haben wir ja immer sehr gerne hier, wenn ich noch an die Zuweisung der Corona-Zahlen denke und alles liegt auf dem Tisch, du hast alles bei den Finanzämtern liegen und trotzdem brauchst du einen Steuerberater für und dann muss das alles auf nochmal was kosten und du hast die Daten alle da.
Ja.
Das ist nicht nachzuvollziehen, überhaupt nicht und ja. Von daher geht das auch so in die Richtung. Ne?
Allein, Sascha, dass wir ein Gesetz brauchen der Entbürokratisierung,
ja.
Das ist doch schon ein Paradoxum schlechthin.
Und die Wörter dazu noch. Wie heißt das noch? Entbürokratisierungsleistungsgesetz oder wie war das?
Richtig.
Kram, ne? Oh, genau. Ja, spannend. Die Lieblingsbürokratie kann ich voll und ganz unterstreichen. Und diese Entwaldung, das war mir jetzt auch neu. Also da droht uns ja der nächste Kracher. Ne?
Ja, das ist wieder ein Schritt mehr, was die Unternehmen erfüllen müssen und bringen, nachweisen müssen und wo ihnen eigentlich Arbeitszeit und auch Fachkräfte entzogen werden, für deren eigentliche Kompetenz dem Geld verdienen und
wo dem Ziel sowieso nicht Genüge getan wird im Leben, nicht? Das ist ja das, ne? dass das Papier nicht mehr genutzt wird von dort und dort, ja. Das wird so natürlich nicht funktionieren.
Wenn die Gesetze und die Glieder alle ineinander greifen würden und es auch nachgehalten wird,
ja.
Dann könnte man sich ja über manche Verordnungen diskutieren sicherlich.
Richtig.
Aber eine Verordnung der Verordnung wegen finde ich immer schwierig.
Nur noch von Bundesland zu Bundesland und so weiter. Ja, wir kennen das so ein bisschen, ne?
Richtig, genau.
So, dann hast du aber die direkte Hotellerie, so nenne ich es ja immer, verlassen und wechselst zur indirekten, zu Wanzel. Bevor wir zu den Gründen kommen, wollen wir den Prototyp einer typisch deutschen Mittelstandserfolgsgeschichte historisch kurz umreißen. Diese begann zwar 1918 mit einer Schlosserei im Sudetenland, nahm aber nach der Vertreibung 1947 so richtig Fahrt auf. Und zwar mit Einkaufswagen und Körben. Rudolf Wanzel Senior und Junior folgten so dem amerikanischen Trend der Selbstbedienung. Der gute alte Krämerladen kam peu à peu ins Hintertreffen. 1991 kam der Geschäftsbereich Ladenbau dazu. 2001 ging die Airport-Sparte mit unter anderem Gepäckwagen an den Start und 2006 ergänzte der Hotelservice samt Housekeeping und Gepäcksammelwagen das Segment. Hast du zu meinen kleiner Exkursion noch was beizutragen?
Du hast es fantastisch umrundet und umrissen. Vielen Dank, nein.
Das sind aber so, ne, das sind die Sachen, die ihr heute auch noch macht und
ja.
um die es letztlich geht. Im Hotelservice hast du im Oktober 2019 als Key Account Manager losgelegt. Mhm. Hattest du nicht den Wunsch, ein Hotel von vorne bis hinten zu leiten?
Nein. Ich glaube, du musst als Führungskraft geboren sein. Ne? Mhm. Und wie du auch meiner Rolle bei Radisson zuletzt entnehmen kannst, war ich dort nicht mehr in Personalverantwortung tätig. Man muss sich, glaube ich, eingestehen, ob man ein People-Task-Orientator-Typ ist oder doch eher Task-fokussiert.
Ja.
Ich bin derjenige, der ganz klar Task-Orientated ist. Also es geht mir um die Sache selber. Und von daher bin ich so in den Einstieg zu Wanzel gekommen, genau, als Key Account Manager.
Wie kam der Kontakt zustande?
Es gab damals ein ominöses Stellenportal, wo eigentlich jede Stelle in der Hotellerie ausgeschrieben war.
Ja.
Und auf diesem Portal bin ich auf diese Rolle aufmerksam geworden und fand das interessant, weil das noch nicht so Vogue war, dass andere Industrien auf einem Hotelportal nach Stellen suchen und Mitarbeiter suchen.
Mhm.
Und habe es einfach versucht. Mich interessiert diese Stelle, ich finde es spannend. Ich habe zu der Zeit entschlossen, ich möchte zum Hersteller wechseln. Also auf die entgegengesetzte Seite der Hotellerie. Ich möchte immer was mit der Hotellerie zu tun haben, weil ich mich in dieser einfach gut und sicher bewege, gut kenne, gut vernetzt bin. Und so kam dann das Gespräch mit der Firma Wanze und Frau Hähnle.
Ja,
in Detail.
Herzliche Grüße an der Stelle. Prima. Und ganz so schlecht hast du dich in gut 3,5 Jahren wohl nicht angestellt, denn im Mai 2023 wartet ein neuer Titel auf dich. Der Business Development Manager für den 24/7 Hotel-Mini-Markt. Wir lauschen gespannt.
Du merkst, ich hole Luft.
Ja.
Es gibt viel zu erzählen. Es ist einfach, es ist ein Stück weit mein Steckenpferd, muss ich tatsächlich gestehen.
Ja.
Es war zur Corona-Zeit, wo alles eigentlich runtergefahren wurde. Hotels haben zugehabt, wenn sie offen hatten und du Glück hattest, war vor einem geschlossenen Restaurant gestanden, letzten Endes. Und in dieser Zeit kam diese Idee eigentlich auch bei mir auf. Wir können Laden bauen, ziemlich gut, sind marktdominierend in Deutschland, was dieses Thema angeht. Produzieren in Deutschland in großen Stückzahlen. Und hatte das Problem bei einer eigenen Geschäftsreise, dass ich an dem Abend zu spät eincheckte und vor verschlossenen Türen stand. Mhm. Tankstellen waren nicht greifbar und konnte mich selbst nicht mehr versorgen und verpflegen. Und da dachte ich mir, wie praktisch wäre es eigentlich, wenn man kleine Lobbyshops, die wir ja sowieso in großen Stückzahlen schon produzieren, in komprimierter Weise in Hotels anbietet. Mhm. Könnte sowas nicht vielleicht interessant sein? Ich habe die ersten Gespräche mit bekannten Hoteldirektoren geführt, wie man grundsätzlich auf so etwas reagierend, könnte da Interesse bestehen oder auch nicht. Und habe dann das Thema bei Wanze vorgestellt, ob das nicht für uns auch spannend sein könnte. Das ist keine neue Linie, wir können das unglaublich gut. Wir machen nichts Neues, sondern konzentrieren uns auf unser Core-Business, was wir eh schon tun. Man war damals ein bisschen skeptisch, was die modulare Kombination angeht, weil wir bislang immer in Projekten denken und planen, aber nicht in modularer Weise. Mhm. Also so klassisch, wie du es von IKEA kennst, ziehst ein Billigregal aus dem Karton, aus dem Regal und hast da halt alle deine Bestandteile drin, die du benötigst. Mhm. Und das muss ich sagen, schätze ich sehr auch an meinem Team und den Vorgesetzten insbesondere, die uns die Chance gaben, das einfach mal zu versuchen. Und siehe da, es kam ziemlich gut an. Mhm. Und so ist diese Stelle, meine neue Rolle daraus entstanden. Erst als Singleplayer, den Markt zu sondieren, das Produktportfolio zusammenzustellen, was brauchen wir, was braucht die Hotellerie, wie sollte ein Leistungsangebot aussehen, und haben da einfach einen tollen Katalog von abgeleitet, der großes Interesse findet.
So, jetzt beschreib mal, wie das im Hotel aussieht. Also wenn man zum Beispiel bei Penta Hotel Leipzig, ist das zum Beispiel, hat man die Meldung online gesetzt, die lief auch ziemlich gut. Und die Lisa Kappa-Giridou, es tut mir leid, Lisa, dass du mir den Namen weißt, aber wie es ist, Culture Manager bei Penta und mir gut bekannt, kommentierte über das bei LinkedIn mit Lieben wir. Wie ist das jetzt zum Beispiel dort integriert?
Die Hotels, oder ich glaube vielen geht es ähnlich mit Corona, was man so gelesen hat, 25-30% der Fachkräfte wandern ab, sitzen jetzt beim Baumarkt an der Kasse oder haben andere tolle Jobs, stehen einfach vor der Herausforderung, dass sie massive Umsatzeinbrüche haben durch krassen Personalwegfall. Das Restaurant hat geschlossen, da kann nicht mehr zu 7 Tagen bespielt werden, nur noch in 5 Tagen. Die Minibar ist sowieso schon defizitär. Auch übrigens noch, ich war gerade privat im Urlaub auf einer Nordseeinsel, die boomt. Und selbst dort hatte das Restaurant am Abend nur 4 Tage die Woche geöffnet, weil einfach keine Köche mehr da sind.
Ja, auf den Inseln sowieso. Ja.
Ganz schlimm. Und damit haben die Hotels, glaube ich, einen sehr großen Need, dass sie dieses Umsatzloch, was sie sich reißen, irgendwie gestopft bekommen müssen. Da gibt es verschiedenste Anbieter auf dem Markt, die müssen wir gar nicht jetzt alle thematisieren, aber sie müssen einfach gucken, dass sie dieses Standbein, auf dem sie ein Stück weit auch mitstehen, gestützt bekommen. Und so haben wir gesagt, der Hotelier, ich meine, er ist affinierter Planer, Improvisateur, muss in der Lage sein, sich einen Shop selber zu bauen anhand seiner eigenen Bedürfnisse. Und so kam das modular auf, insbesondere auch beim Penta Hotel. Christian Kessler, auch ein toller GM in dem Haus, sehr weitblickend, hat gesagt, ja, wir machen das. Mhm. War eines unserer ersten Projekte und hat sich dann anhand seines Gästemixes ein Sortiment zusammengestellt. umgestellt mit unserer Unterstützung. Davon haben wir Module abgeleitet und die haben wir dann letztendlich in seiner Lobby aufgebaut. Mhm. Mit einem Self-Service oder einem Kassenmodul, wo die Gäste in der Lage sind, zu Tag- und Nachtzeit selbst zu bezahlen. Und es läuft, wenn ich mich nicht irre, aber sehr, sehr gut.
Mhm. Da kannst du alles Mögliche anbieten, ne? Also Getränke, Essen, klassisch, Souvenirs, Hygieneartikel, alles, was man sich vorstellen kann. Noch Vorteile, man kann das auf lokale, nachhaltige Produkte erweitern. Und was, also weitere Vorteile habe ich noch aufgeschrieben. Nicht nur Hotelgäste sollen da einkaufen, ne? Sondern halt können, sollen auch die aus der Umgebung oder halt die dort wohnen, können da hinkommen, falls sie nochmal was brauchen. Und Minibars, Snackautomaten werden elegant ersetzt. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, weil ich das jetzt in der Praxis noch nicht gesehen habe, du kannst ja bezahlst mit Karte, aber werden da nicht auch Sachen dann geklaut oder wie funktioniert das?
Grundsätzlich ja. Wir bieten das im Bausteinprinzip an. Also so wie wir von den Modulen sprechen, kann sich der Gastronom das x-beliebig selber miteinander zusammenstellen oder kombinieren. Also wenn er sagt, je nach Schlag des Hotels, ich bin jetzt ein Airport-Hotel, ich spinne jetzt einfach mal was durch, habe viel Crewgäste, so die checken meistens um 5 Uhr aus, da ist aber noch kein Frühstücksbuffet offen, wird es sich vielleicht anbieten, dass ich einfach eine Kaffeemaschine mit in diesen kleinen Shop integriere. Vielleicht noch so ein kleines Backwarenmodul, wo man sich irgendwelche Hörnchen, Croissants, süße Teilchen mitnehmen kann. Genau. So definieren wir mit den jeweiligen Kreisen oder Hotels ihr Sortiment. Stellen die Module zusammen, gehen in den nächsten Bereich des Zubehörs. Was brauchst du an Zubehör? Brauchst du Preisschilder? Möchtest du elektronische haben? Weil die Kasse ist durchaus in der Lage, auch mit elektronischen Preisschildern zu kombinieren. Gerade wenn du Yield-Management betreiben möchtest, was durchaus möglich ist. Also bist du jetzt irgendwie ein Hotel, was viele zur Fußballzeit irgendwie Live-Übertragung macht, dann macht halt das Bier ein bisschen teurer zu einer gewissen Zeit, verdienen also ein bisschen mehr Geld. Dann gehen wir über zur Kassen- und Softwarelösung, die wir mit aus einer Hand anbieten, dass der Gast also in der Lage ist, auch zu jeder Tag- und Nachtzeit selber diesen Bezahlvorgang abzuschließen. IT-Lösung ist unumstritten, wobei man auch sagen muss, wir versuchen relativ smart erstmal zu starten. Eine Hotellobby grundsätzlich ist ja ohnehin schon kameraüberwacht in den meisten Fällen durch eine Haus-IT, sodass dies als Diebstahlprävention in erster Instanz schon mal gut vorbeugt. Also da haben wir eine Hemmschwelle, will ich damit sagen, dass der Gast sich grundsätzlich schon mal überwacht fühlt. Das gilt natürlich nicht pauschal für alle Hotels, Häuser in direkter zentraler Lage, in der Einkaufsstraße, Flughäfen, Hauptbahnhöfe, wo man auch viel externes Publikum hat. Da muss ich sicherlich ein bisschen mehr Kontrolle walten lassen. Okay. Würden wir mit zusätzlichen Paketen, die man aufsetzen kann, diese Diebstahlquote einschränken bzw. hinterher auf nahezu Null fahren können.
Aber es wird jetzt kein geschlossener Bereich sein, oder ist das auch möglich, dass man da durch so eine Schranke muss? Ich drücke es mal so aus.
Ja, geht auch, okay. Tatsächlich, Sascha. Wir machen das aber tatsächlich, oder ich mache das Property abhängig. Hm. Also wenn ein Hotel das erfordert, weil einfach viele externe Gäste hineinkommen, die durchaus vergessen könnten zu zahlen, dann würde ich da auch einen Gate mit ein oder mit integrieren, um einfach eine Barriere zu haben. Okay. Aber du musst andererseits auch wissen, jede Barriere schirmt auch ab und die Gäste, die eigentlich nur stöbern und gucken wollen, was bietet der Shop an, die schließt du damit kategorisch aus und damit auch eine wichtige Umsatzchance. Von daher lass uns lieber das gemeinsam monitoren. Ein Projekt ist für mich nicht abgeschlossen, wenn der Shop steht und übergeben wird, sondern die Nacharbeit der After Sales geht meistens noch bis zu 6-7 Monaten nach der Einführung. Das Sortiment muss sich einfach rütteln. Die Gäste geben dem Gastronom meist das beste Feedback in erster Zeit, was sie an Produkten erwarten. Wir monitoren das, was sind die Schnelldreher, welche Produkte liegen zu lange im Regal, wo man mal justieren muss. Und wir überwachen natürlich auch eine Inventurdifferenz. Und wenn die ausschlägt, dann müssen wir mit einem weiteren Security-Paket oben drauf arbeiten, um dann einfach dieses Diebstahlthema komplett auszuschließen.
Spannend. Ich muss mir das mal, wenn ich irgendwo bin, mal in Leipzig zum Beispiel mal anschauen. Kennst du ja jetzt von der Ritter Norga, kenn ich das ja, aber ich meine jetzt wirklich direkt in einem Hotel. Ja, hört sich spannend an. Und da gibt's auch Wettbewerber, ne?
Das auf jeden Fall. Also es ist auch ein sehr spannender Bereich, muss ich gestehen. Es ist momentan, bewegen wir uns, glaube ich, noch ein Stück weit in Deutschland vor der Zeit. Das kommt uns ein groß zugute. Mhm. Märkte wie Amerika, wie auch in den Niederlanden, da ist ein Shop Usus, auch Skandinavien. Reiß mal dort durch. Da findest du wenige Hotels, die keinen Shop integriert haben. In Deutschland hatten wir dieses Problem des Fachkräftewegfalls bisher einfach noch nicht so massiv wie nach dieser Corona-Zeit. Und den Unternehmen fällt dieser Umsatzausfall im F&B einfach stark auf die Füße, wo man jetzt gegenarbeiten muss. Mhm. Und wir merken das, dass gerade die mittelständischen Hotelgruppen, aber auch kleine Häuser, durchaus mal so ein Landhotel, umdenken und sagen, ich muss da einfach eine Alternative haben. Und das ist das Schöne wiederum. Und auch ein bisschen rückblickend auf meine Vita, über die wir jetzt ja sehr ausführlich sprachen. Man kennt diese Branche einfach sehr gut. Man weiß, wie sie denkt, wie sie tickt und wo man ihnen helfen kann. Und letzten Endes biete ich eine Lösungsassistenz an, wo ein Hotelier große Umsätze fahren kann, was einfach eine schöne Chance ist. Mhm. Also das ist auch wieder so diese Verbindung zu meinem alten, wohlbekannten Metier, wo man jetzt als Lösungsanbieter sich präsentieren kann.
Und der Ball ist rund.
Ja, richtig.
Würde ich sagen.
Du und dein Fußball, aber ja, du hast recht.
Ja, du kommst ja aus dieser Stadt, aber du hast ja damit nicht so viel zu tun. Du warst für Bremerhaven, ne? Fischtowns oder so.
Ja, richtig, ganz genau.
Ja. Mein Herz ja wieder für Eishockey. Christian von Rumor, kannst dich da wieder zusammentun. Kennst du Frank Rücker?
Ah, klar.
Ja, dann setz mal die Hörer auf.
Die Überraschungsfrage.
Hallo lieber Alexander, du hast vor 5 Jahren unsere wunderbare Branche verlassen und bist seitdem für die Zulieferindustrie tätig. Daher habe ich gleich 2 Fragen, die ich dir in diesem Zusammenhang stellen möchte und ich hoffe, der Sascha verzeiht es mir. Nun denn, ich möchte Folgendes von dir wissen. Wer oder was könnte dich bewegen, eines Tages wieder in der Hotellerie zu arbeiten? Und zweitens, in welcher Rolle und in welcher Destination könnte so ein Hospitality-Comeback von Alexander Hannekum aussehen? Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten und den Podcast insgesamt und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, euch beiden natürlich eine gute Zeit. Euer Frank.
Ja, vielen Dank, lieber Frank. Ich bin ganz überrascht über deine Nachricht.
Deshalb heißt die Frage ja auch so.
Ich muss direkt mal drüber nachdenken, aber es tut mir leid, wenn ich vielleicht auch nicht unbedingt eine positive Antwort habe. Aber es muss schon sehr viel passieren, dass ich in diese Industrie wieder zurückkehre. Man entwickelt sich über die Jahre, man entwickelt unterschiedliche Interessen und die Hotellerie war ein ganz fantastischer und interessanter Lehrstuhl für mich. Ich habe ganz, ganz viel aus dieser Industrie mit rausgenommen, viele verschiedene Führungsweisen, Häuser kennengelernt. Ich habe mir ein sehr gesundes und schönes Netzwerk aufgebaut und meine Passion und mein Herz schlägt eher für die Hotellerie aus der gegenüberliegenden Perspektive. Eine Lösung zu finden, der ihr Geld verdienen könnt, die euch im Täglichen hilft. Und ich sehe mich als Sprachrohr der Hotelindustrie in die Industrie, Lösungen zu finden, die für euch praktikabel sind, anwendbar sind und nicht nur nett durchdacht, aber völlig an der praktischen Realität vorbeigehen. Ne? Und von daher muss ich dein tolles Angebot erst einmal ausschlagen, weder als Hoteldirektor noch in anderer Rolle kann ich mich aktuell sehen. Und so wie der Sascha, man ist Nordlicht, heißt nicht, dass man nicht bereit wäre, auch den geliebten Norden zu verlassen. Ne? Ja. Aber du, wer weiß, was in den nächsten Jahren kommt.
Aber vielen Dank auf jeden Fall. Das ist natürlich, also lieber Frank, vielen Dank. Das ist natürlich eine Frage, die habe ich, ich lasse das denen ja eigentlich immer frei, wie die fragen sollen. Und das war genau so eine Frage, ich habe es ja schon gesagt, direkte, indirekte Hotellerie. Und das frage ich mich jetzt als Hotelier.de immer, weil die mir natürlich dann zuerst am Herzen liegen, die Hoteliers, Gastronomen. Und das war eine super Frage, weil sowas hätte ich mir jetzt auch, oder ich hätte es auch gefragt. Und du hast es aber ja im Verlauf schon erzählt und die Frage hatte ich ja auch schon indirekt gestellt mit wieso kein eigenes Hotel leiten, und ja, das war jetzt die komplette Antwort dazu. Und ja, vielen Dank. Also, wir haben 70 Minuten. Doch, tatsächlich.
Boah, hast du das gedacht? Ja, wir konnten auch schon vorher viel schnacken.
Ja, ja, das ist
Und hätten wir den Podcast vorher nicht begonnen, wären wir, glaube ich, auch noch heute Abend hier bei anderen Themen.
Höchstwahrscheinlich. Wir schauen noch mal ins herbstliche Buxtehude-Dammhausen, der Ortsteil von der Hanseestadt. Jetzt sind gerade die Vögel alle ausgeflogen tatsächlich. Vielleicht wissen die, dass wir gleich rausstürmen. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gebracht, sehr viele interessante Einblicke. Vor allem das mit der Außenministerkonferenz, das fand ich schon sehr...
Es ist ein besonderer Meilenstein.
Sehr, sehr, sehr spannend, und dann so aus dem Inneren da sowas zu hören, das war schon... Toll, und ja.
Ja, vielen Dank, lieber Sascha, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und mega viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ja, vielen Dank dafür.
Alles klar. Dann alles Beste und wir sagen tschüss.
Tschüss zusammen.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.